Hallo und grüß euch zu meinem Podcast Sleep Insight, der Talk über Sex, Beziehung und alles, was dazwischen liegt. Ich bin die Verena, Sexologin und Beraterin, und in meinem Podcast reden wir ganz offen über die Themen, die uns im Alltag beschäftigen. Sex, Beziehung und halt alles, was so dazwischen noch Platz findet. Tabus gibt's bei mir übrigens nicht. Freu dich auf ehrliche Gespräche, spannende Stories und praktische Tipps. Schön, dass du da bist, und jetzt geht's los.
Hallo und grüß euch zu einer neuen Folge von Sleep Insight. Heute habe ich eine Gästin bei mir, und zwar kenne ich die schon seit der Volksschule. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, na gut, was werden das jetzt für Sandkastengeschichten? Nein, das wird es nicht. Es wird eine Geschichte über die Diagnose Multiple Sklerose. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich die nächste Frage stellen: Was hat jetzt das mit meinem Podcast Sleep Insight zu tun? Eigentlich ganz schön viel, weil Sexualität und Intimität wird ja ganz oft tabuisiert. Vor allem dann, wenn auch vielleicht noch Krankheiten mit im Spiel sind. Und dann ist es aber noch einmal mehr wichtig, darüber zu sprechen. Ja, ich weiß, es ist wieder das leidige Thema Kommunikation, aber es ist da noch einmal wichtiger als generell schon. Und auch die Kreativität. Weil, warum Kreativität? Weil es ist vielleicht so, dass mit der Diagnose Multiple Sklerose, und ich erzähle euch gleich ganz kurz, was es jetzt eigentlich ist, vielleicht ist es dann so, dass das, was immer gut funktioniert hat, diese Standard-Performance, vielleicht nicht mehr so gut funktioniert, und man muss überlegen, was kann ich stattdessen machen. Und jetzt ganz kurz zurück, bevor ich endlich meine Gästin vorstelle, beziehungsweise sie sich eigentlich selber vorstellt. Multiple Sklerose, kurz MS genannt, ist eine chronisch entzündliche Autoimmunerkrankheit. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig recherchiert. Und es betrifft das zentrale Nervensystem. Das heißt, es werden Nervenfasern werden angegriffen. Ich will da gar nicht lang und breit drüber reden. Ich bin kein Arzt. Ich will nur kurz euch erzählen, worum es geht. Was ist Multiple Sklerose? Und auch ganz kurz Zahlen erzählen. Laut Statistik Austria sind in Österreich schätzungsweise zwischen 13.500 und 14.000 Menschen davon betroffen. So, und jetzt genug von mir. Jetzt darf meine Gästin, und das ist nämlich wirklich witzig, wir sind nicht nur gemeinsam in die Volksschule gegangen und dann auch in die Hauptschule gegangen, wir haben nämlich auch noch gleich. Also, liebe Verena, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich voll, dass du da bist. Und magst du dich selber ganz kurz vorstellen?
Ja, voll gern. Danke, Verena, für die Einladung. Ich freue mich richtig drauf, in deinem Podcast Gast sein zu dürfen und ja, meine Geschichte zu erzählen. Wie du schon vorweggenommen hast, mein Name ist auch Verena. Ich bin eine sehr offene, empathische, tolerante, fröhliche und ehrliche Person. Ich bin ja auch Anfang 40 verheiratet und lebe aktuell mit meinem Mann in einem sehr ländlichen Haus im Grünen. Ich mag es voll gern ordentlich, strukturiert, und arbeite auch voll gern konzentriert und fokussiert und mag es einfach, wenn ich was weiterbringe. Aber lieb's dann auch, wenn ich Arbeiten, Dinge, Projekte, die ich betreibe und die ich begleite, abschließen kann. Und freue mich dann wieder auf Neues. Ich mag sehr gern schöne Dinge, genieße sehr gerne und führe sehr gern offene und tiefe Gespräche. Und für diejenigen, die sich mit Human Design auskennen, mein Human Design, da bin ich mentale Projektorin mit dem Profil 6-2. Und ein Satz, der mich schon seit mehreren Jahren jetzt begleitet, ist: Never stop learning, because life never stops teaching. Und das ist eben was, warum ich mich voll gern immer weiterentwickle und immer gern was Neues dazulerne.
Danke, liebe Verena. Und ich glaube, der Satz wird uns dann später noch einmal ein Stück weit begleiten, beziehungsweise noch einmal aufpoppen, weil warum ich die Verena unter anderem auch in meinen Podcast geholt habe, war: Sie hat ein Stück weit was anders gemacht, wie man es normal unter Anführungszeichen macht. Aber dazu später mehr. Wir beginnen einmal mit der Frage, die ich da ganz stellen möchte, du erinnerst dich bestimmt an den Moment, wo du die Diagnose gekriegt hast, wo du beim Arzt warst, weil was nicht gestimmt hat. Wie hat sich der Moment angefühlt? Wie hat sich das angespielt? Was waren so deine ersten Gedanken, wie du die Diagnose gekriegt hast?
Ich meine, das ist jetzt mittlerweile mehr als 6 Jahre her und fühlt sich irgendwie schon an wie aus einem anderen Leben. Trotzdem kann ich mich so richtig gut noch daran erinnern, weil, naja, es ist trotzdem ein sehr einschneidender Moment, wenn du jetzt eine Diagnose schwarz auf weiß auf ein Stückchen Papier kriegst. Und vor allem, in meinem Fall war es so, dass die Symptome, die da waren, die waren nicht zum Übersehen, nicht zum Ignorieren und nicht zum unteren Tisch kehren und haben in dem Moment halt dann einfach ein offizielles Schirmerl, ein offizielles Makel gekriegt. Und damit ist mir tatsächlich dann bewusst worden, dass ich jetzt eine Autoimmunerkrankung habe, die als nicht heilbar gilt. Und die Realität reißt da schon einmal den Boden unter die Füße weg. Und auch wenn durch Symptome, die ich schon wahrgenommen habe, eh schon nichts mehr war wie vorher, macht jetzt so eine, ja, unter Anführungsstrichen, echte Diagnose ist halt einfach sowas von eindeutig und nimmt dann irgendwie oder hat mir einfach in dem Moment jede Hoffnung genommen, dass das vielleicht morgen da weg sein könnte.
Du hast jetzt gerade kurz über deine Symptome gesprochen. Magst du uns kurz verraten, was so deine Symptome waren?
Ja, also ich kann wirklich sagen, was die Symptome damals waren. Das ist ja jetzt zum Glück nicht mehr der Fall. Ich möchte da vielleicht noch dazu sagen, bei Multiple Sklerose spricht man ja auch von der Krankheit mit den 1000 Gesichtern, weil es so viele unterschiedliche Symptomatiken gibt. Im einen Fall war es einfach so, bei mir war die rechte Körperhälfte betroffen. Anfangs begonnen hat es, dass ich einfach Ataxien wahrgenommen habe, also Koordinationsstörungen in meinem rechten Bein, in meinem rechten Arm. Und ja, am ersten lasse ich das so beschreiben, als ob Arm und Bein mit Helium gefüllt wären, wie bei so einem Gasluftballon, ja. Und deshalb einfach jede Bewegung ja, einfach erschwert. Ich habe das nicht mehr koordinieren können. Der Arm und Beine haben irgendwie wie ein Eigenleben geführt. Und ja, was dann noch dazugekommen ist, also durch binnen zwei Wochen aufeinander gefolgte Schübe, also bei mir ist die schubförmige Variante diagnostiziert worden von MS, hat sich auch Spastik dazugesellt. Also das ist unkontrollierbare Muskelspannung, das war in meinem rechten Arm vorhanden und dadurch, dass die Muskelspannung halt wirklich teilweise minutiös da war, bald einmal auch Schmerzen dadurch im Muskel, der war, ja, der hat sich immer angestrengt. Aplegie, eine Lähmung von den Muskeln, also die Muskeln in meinem rechten Fuß und meinem rechten Bein, meiner rechten Hand, meinen rechten Arm, sowie teilweise die Zunge und der Mund. Das Fatigue, also ein Ermüdungssyndrom. Und ich habe sowas bisher nicht gekannt. Ich war früher auch müde von Sport, von Arbeit, vom Alltag. Aber das ist noch einmal ein ganz anderer Level von Müdigkeit. Gleichgewichtsstörungen. Sensibilitätsstörungen und massivste Konzentrationsprobleme.
Jetzt muss ich nochmal ganz kurz zurückspringen. Liebe Leute, es tut mir leid, dass wir ein bisschen springen, aber das mit den Symptomen war mir jetzt wichtig und jetzt muss ich nochmal ganz kurz ein bisschen zum Anfang zurück. Wie du diese Diagnose gekriegt hast, hat es da so eine Zeit gegeben, wo du so, wie soll ich sagen, starr warst, unter Schock gestanden bist und dass so überhaupt nichts mehr gegangen ist? Oder hast du sofort rational hier reingeschaut und gesagt, okay, passt, die nächsten Schritte sind das?
Ja, am Anfang hat es natürlich so eine Schockphase gegeben und so irgendwie so ein, ich will das jetzt nicht wahrhaben, so. Ja, und ich hätte super gern auf die Seiten geschoben. Ich hätte super gern den Knopf gedrückt mit der Löschentaste und hätte super gern alle Symptome von Heid auf Magen weggezaubert. Aber das ist halt nicht gegangen. Die Symptome, die waren da, die waren heftig da, jeden Tag. Und auf die Seiten schieben, irgendwie das verleugnen, ja, will man, aber war echt nur eine kurze Phase, weil, ja, was einfach nicht gegangen ist. Bis ich die ganze Geschichte einfach einmal akzeptieren habe können und wo ich dann aktiv werden habe können und mich um Behandlungsmöglichkeiten umschauen und kümmern habe können, hat es ein paar Wochen gedauert, ja, bis man dann wirklich einmal ins Tun kommt.
Hast du, ich kann mir das total gut vorstellen, bei mir war das, ich habe ja quasi Hautkrebs gehabt und bei mir war das auch so, der Arzt hat Hautkrebs erwähnt und Spital und operieren und quack, und bei mir sind so die Schotten runtergegangen und ich habe so nichts mehr mitgekriegt, ich habe nichts mehr gehört, ich habe am nächsten Tag müssen anrufen und nochmal nachfragen müssen, was er mir eigentlich genau erzählt hat, weil ich gar nichts mehr mitgekriegt habe.
Selber gerade gingen irgendwie die Ohren zu, so wie du sagst, die Schotten gingen runter. Also ich habe immer geschaut, dass wenn eben so Arztgespräche waren, dass immer irgendwer, eben mein Mann oder jemand anderes aus meiner Familie dabei ist und das auch hört und das mit aufnehmen kann und dass wir gemeinsam so möglich alles hören. Aber ja, man fragt sich ja viele Dinge wieder und wieder noch, was auch nicht vielleicht schon 10-mal gesagt worden ist.
Jetzt hast du gesagt, es hat bei dir ein bisschen gedauert, bis du die wieder gefangen hast, wenn ich das jetzt so sagen darf, und bis so dieses Rationale wieder eingesetzt hat, wo man dann gesagt hat, okay, jetzt habe ich Diagnose, jetzt muss ich was tun, was sind die nächsten Schritte, was kann ich, und ich sage es jetzt bewusst, ihr seht es nicht, unter Anführungszeichen, was hat die Schulmedizin, was waren da für erste Schritte, die du gemacht hast, die du gesetzt hast?
Ich meine, schulmedizinisch machst du das erste Mal natürlich widerstandslos das, was die Ärzte dir empfehlen. Und das war bei mir so, ich bin widerstandslos den Empfehlungen der Ärzte gefolgt. Sei es eben von den stationären Aufhalten im Krankenhaus, wo ich war, wo ich Cortisoninfusionen gekriegt habe. Dann weiter, wie ich heim habe dürfen, auch orale Einnahme von Cortison, also das langsam zu reduzieren, so ausschleichend einzunehmen. Ja, dann werden eh gleich einmal Beratungsgespräche auf der neurologischen Ambulanz ausgemacht, damit man über die medikamentöse Dauerbehandlung einfach sprechen kann, was für Möglichkeiten das da gibt, welche für persönlich dann in Frage kommen, für das Krankheitsbild in Frage kommen, gerade für die Symptome, dass man da einfach eine Entscheidung treffen kann, damit man so schnell wie möglich anfangen kann. Ja? Das darf einfach da aus schulmedizinischer Sicht sehr gut abgestimmt werden. Ja, dann hat mir eben auch das Krankenhaus nahegelegt, ich soll mir geeignete Therapeuten suchen, schnellstmöglich, also Physiotherapeuten, die auf neurologische Erkrankungen spezialisiert sind, Ergotherapeuten eben, um mein Arm zu trainieren und eine Logopädin oder einen Logopäden, mein Fall war es eine Logopädin dann, um eben das Thema durch die Taubheit in der Zunge und im Mund einfach das Sprechen wieder einwandfrei hinzukriegen. Und das war echt die Challenge, weil da kann da kein Arzt helfen. Die haben keine Listen, wo Therapeuten aufliegen. Und im Internet, ja, gibt es Seiten, aber da sind nicht alle gelistet. Und das war wirklich, wirklich herausfordernd, da schnellstmöglich Therapeuten aufzutreiben, die ja örtlich bei mir in der Nähe sind. Ich habe nicht ganz hinfahren können selber, also ich habe für alles ein Taxi gebraucht. Und ja, das waren einmal so die ersten Schritte, die du machst. Du schaust natürlich, was gibt es an Broschüren überall, auf den Ambulanzen, was kriegt man für Infomaterial, was gibt es im Internet, bestellt sich das, schaut einfach da und durchforstet das und informiert sie. Aber Ja, nice to have, aber was Bahnbrechendes war jetzt für mich nicht dabei, das mich jetzt vor so einer lebenslangen Medikamenteneinnahme bewahrt hat. Alles nur unterstützende Dinge und Maßnahmen und im Endeffekt sind es die Medikamente ja auch, weil die garantieren dir nicht, dass es nicht wieder ein Schub kommt.
Jetzt haben die Verena und ich ja vorab einmal ein bisschen gesprochen, weil wir uns ja doch dezent aus den Augen verloren hatten und dank Social Media auch wiedergefunden haben und vorab natürlich auch ein bisschen gesprochen haben. Und deshalb ist es auch zu diesem Thema gekommen, weil die Verena was anders gemacht hat, wie nur sie schulmedizinisch beraten zu lassen. Die Verena hat natürlich schulmedizinisch anfangs was gemacht und korrigiere mich gern, Verena, wenn ich es jetzt falsch sage oder vergessen habe, dass das ja nicht so funktioniert hat, wie du dir das erhofft hättest. Mhm. Dann aber abseits dieser klassischen Schulmedizin was entdeckt hast. Magst du uns da ein bisschen erzählen?
Ja, genau. Also wie die Verena jetzt schon gesagt hat, ich habe natürlich auf Anraten der Ärzte mit einem Medikament begonnen. Das war so, dass ich in der ersten Woche mit dem Viertel der Zieldosis begonnen habe, in der zweiten Woche mit der Hälfte der Zieldosis, dritte Woche drei Viertel und vierte Woche dann die volle Dosis der Dauermedikamentation. Und es war dann so, dass ich in der vierten Woche so starke Nebenwirkungen dann gehabt habe, dass das einfach ein No-Go für mich gewesen ist, mit dem irgendwie weiterzumachen. Dann war ich im Raum gestanden, halt natürlich da jetzt zu schauen, okay, was für anderes Medikament, was für andere Möglichkeit hat man, war da dann gleich wieder mit den Ärzten im Austausch. Die haben dann mit mir gemeinsam einen neuen Plan geschmiedet, welches Medikament wir jetzt machen könnten. Und für den Start mit diesem Medikament haben wir gleich einen Termin fixiert. Und und dann in der Zeit von dem Planschmiedetermin, sagen wir so, bis zu dem Starttermin, habe ich durch einen Zufall, oder mehrere Zufälle waren es, aber ich glaube ja nicht an Zufälle, also ja, bin ich eben auf ein Programm gestoßen, das uns jetzt möglich gemacht hat, einfach was anderes zu tun. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe den vereinbarten Starttermin für das neue Medikament gecancelt und habe stattdessen mit dem Umsetzen dieses Programmes begonnen und parallel zu lernen, wo sie da jetzt umsetzt. Ja, ich habe einfach gelernt, wie funktioniert mein Körper? Wie funktionieren meine Zellen? Was tut denen gut und was nicht? Und warum ist es so? Und was brauchen die Zellen, was braucht der Körper, um funktionstüchtig zu sein? Und was macht ihn funktionsuntüchtig, also krank? Was hat ein funktionsuntüchtig gemacht? Ja, warum ist es jetzt so, wie es ist bei mir? Und ich habe dann einfach angefangen, genau die Dinge, die eine Funktionstüchtigkeit unterstützen, umzusetzen. Ich habe meinem Körper Baustoffe zugeführt, unter Anführungsstrichen Baustoffe, die der Körper einfach braucht. Und ja, das betrifft so einen sehr großen Teil die Ernährung oder die Nährstoffe, die der Körper kriegt. Weil das, was wir halt unserem Körper zuführen, das ist halt der Treibstoff für unseren Körper. Ein bisschen vergleichbar wie der Diesel fürs Auto, fährt halt auch nicht mit Wasser. Oder der Strom fürs Handy. Es muss ja auch aufladen, damit es funktioniert. Oder der Laptop oder das Tablet, ganz egal. Also das waren halt so die Dinge. Und wie schon gesagt, Großteil Ernährung, aber auch Sport und Bewegung ist halt ein Thema. Und je nachdem, wie es halt mein körperlicher Zustand zulassen hat, habe ich halt Sport bzw. Bewegung auch mit einbaut. Und natürlich ist auch wie denkt man jetzt drüber? Also für mich war das absolut glasklar, dass der Weg meiner ist und dass der zu 100% funktionieren wird.
Du hast jetzt da, damit sie die Leute dort zuhören, sie ein bisschen was vorstellen können. Wenn du von Baustoffe redest, dann, also von Ernährung, hast du eh gesagt, Ernährung, Sport, dann reden wir jetzt darüber, zu leiden von mir, weil ich liebe Schokolade. Ne? Schokolade weiß man natürlich, ist jetzt nicht das Beste, was ich meinem Körper zuführen kann. Nein, macht es mich glücklich. Ja, ein bisschen weniger darf wahrscheinlich mein Gewicht glücklich machen. Egal, darum geht es jetzt nicht. Aber es waren dann so Dinge, dass du schon sagst, du achtest darauf, was du isst. Also so, korrigier mich wieder, eben kein Zucker, du schaust, was du, ob du überhaupt Fleisch isst, jetzt da zum Beispiel, oder wie immer, also solche Dinge, dass sie die Leute was vorstellen können.
Ja, genau. Also Zucker ist in dem Sinn da jetzt ein sehr großes Thema. Also alles, also drehe jetzt nicht vom klassischen Zucker, den man sich in Kaffee oder in Tee nicht tut, sondern da geht es einfach darum, alles, was Zucker ist, ist Sauerstoff, und wir kennen vielleicht alle den radikalen Sauerstoff, den Ausdruck, und dieser radikale Sauerstoff, ergo Zucker, ist in so vielen Lebensmitteln drinnen, eben Zucker in Form von Zucker, aber es gibt so viel anderen Zucker, Milchzucker, Fruchtzucker, in Getreide ist sehr viel Sauerstoff drinnen, und der ist halt, Sauerstoff hat nicht umsonst den Begriff im radikaler Sauerstoff, weil der ist halt radikal und holt sich wäre schon ein bisschen fachlich, die Elektronen, die er braucht, weil der will gesättigt werden, das Element Sauerstoff will gesättigt werden, der holt sich das aus dem Körper. Und ja, in meinem Fall hat er sich aus den Myelinscheiden geholt und hat diese MS verursacht. Und dem jetzt einmal entgegenzuwirken, habe ich halt alles, was radikaler Sauerstoff ist, einfach einmal sein lassen. Und ja, das war die Schokolade. und bin sehr viel auf Gemüse gegangen. Sehr viel auf Obst. Ja, da halt eher wenig, weil sehr viel Fruchtzucker, aber Obst und Gemüse. Und habe auch da sehr viel dazulernen dürfen, was für Möglichkeiten das in unserer Ernährung gibt, sich gut und gesund und sattmachend zu ernähren. Da haben immer sehr viele Angst, dass sie da nicht satt werden. Und das ist absolut nicht der Fall. Ja, was noch für Baustoffe sind, Aminosäuren. Also es gibt ja 20 essentielle Aminosäuren und 8 davon kann der Körper selber nicht herstellen. Die habe ich supplementiert. Ganz wichtig habe ich und tue ich noch immer. Ja, Vitamin D3 ist ein großer Faktor, D3 und K2, Omega-3, solche Dinge halt, B12, Vitamin B12.
Jetzt dürft ihr euch aber nicht vorstellen, liebe Leute, dass die Verena den ganzen Tag nur Gemüse, Gras oder sonst was isst, sondern es ist halt wie in so vielen Dingen, man darf sich dann einfach mit der Materie beschäftigen und kommt dann plötzlich drauf, na bist narrisch, da gibt es ja schon noch ganz schön viele andere Sachen, die ich ja sehr wohl essen kann. Und ich glaube, das war bei der Verena auch so.
Genau. Man wird dann wirklich kreativ und lernt halt auch da dazu und schaut einfach, was könnte ich denn machen? Oder wie könnte ich das machen? Wie könnte ich das Rezept umgestalten oder ummodeln, so dass es jetzt die Dinge enthält, die ich is oder die ich jetzt is, ja? Oder die mein Ernährungsstil jetzt entsprechen. Und ja, da haben sie wirklich Dinge aufgetan, Geschmäcker aufgetan in unserer Ernährung, die einfach der Wahnsinn waren. Also ich habe immer so einen Satz im Ohr, ich weiß nicht mehr, was man gegessen haben, mein Mann und ich, aber seine Aussage dazu ist mir so im Kopf geblieben, wo er gesagt hat, es ist ein Wahnsinn, was wir jetzt alles für Geschmäcker lernen dürfen und erfahren dürfen. Und genauso ist es. Also eine wahnsinnige Horizonterweiterung für unsere Geschmacksknospen.
Aber das finde ich total schön und total super, weil wir dahingehend total abgestumpft sind. Das ist ja auch, und da kommen wir jetzt schon ein Stück weit zum Thema Sexualität, wobei eine Frage kommt davor noch, weil wir ja auch in der Sexualität oder generell so dieses Wahrnehmen und dieses Spüren einfach verlernt haben, was total schade ist. Jetzt würde ich dir natürlich noch gerne fragen, was hat sich denn jetzt für die verändert? Weil ihr könnt das ja jetzt nicht sehen, weil das Video habe ja nur ich da und ich mache ja keinen Videopodcast, ja. Aber die Verena sprüht ja quasi vor Energie da durch die Kamera, ja. Das seht ihr jetzt nicht, ja. Jetzt muss ich Verena natürlich erzählen, was hat sich jetzt eigentlich verändert?
Naja, die Symptome, die damals da waren, eben vor über 6 Jahren jetzt, die mich damals lahmgelegt haben, naja, die haben sich verbessert. Durch das. Schnell verbessert. Das Gangbild, die Energie, die Konzentration, die Beweglichkeit, die Funktion meiner Hand, meiner Finger, von meinem Fuß, von meinem Bein haben sie verbessert. Mein Gewicht hat sie reduziert. Endlich! ja, ich habe angefangen, einfach mich um meinen Körper zu kümmern. Ich habe fleißig Übungen, also nicht nur jetzt durch die Ernährung und so. Ich habe fleißig Übungen und Training mit den Therapeuten gemacht und dann natürlich auch daheim, was natürlich auch eine positive Auswirkung gehabt hat. Und das Schöne war, ich habe mich einfach wieder um mich selber kümmern können. Ich habe anfangen können, mich um mich selber kümmern. Und ich habe wieder allein in den Garten rausgehen können. Ich habe mir allein ein Frühstück herrichten können. Ich habe mir wieder was kochen können. Und frag mich jetzt nicht, wie da teilweise die Küche ausgeschaut hat nachher, aber oder wie lange ich gebraucht habe. Das war irrelevant für mich. Ich habe es einfach wieder tun können. Ich habe mich allein duschen können. Ich habe mir wieder selber meine Haare föhnen können. Klar, es hat alles viel, viel, viel länger gedauert, aber also so solche alltäglichen Dinge waren mir einfach wieder möglich. Und bis hin, dass ich dann im September 2019, also rund 5 Monate so nach der Diagnose, bin ich das erste Mal wieder selber mit dem Auto gefahren. Also ich habe da mein rechtes Bein wieder so gut bedienen können, sagen wir mal so, dass ich mit dem Auto fahren habe können. Zwar nicht allein und keine weite Strecken und ich bin dann nicht jeden Tag mit dem Auto gefahren, aber wir haben einmal das probieren können und ich habe es einmal machen können und das sind sehr schöne Erfolgserlebnisse, die man da hat. Also das kann schon richtig was dann.
Ja, sind dann diese nach außen wirkenden, vielleicht kleinen, banalen Dinge, die aber, und das kann ich mir gut vorstellen, für eine betroffene Person, aber die Welt bedeuten einfach.
Und man darf sich da in dem Genesungsprozess auch dann auch immer wieder selber erinnern oder erinnern lassen, was man schon jetzt geschafft hat. Also ich war oft so, dann auch, muss man auch ehrlich sagen, in dem Ganzen einmal frustriert, weil ich mir einbild habe, da jetzt beim Schreiben, und ich bin Rechtshänderin und der rechte Arm, naja, wisst ihr jetzt ja eh schon, wie ich schon dazu hat. Also da ist nichts gegangen, ich habe anfänglich nicht einmal den Stift halten können, beziehungsweise den Arm heben oder die Finger bewegen. Ja, und habe dann immer geklagt, das Schreiben wird nicht besser. Ja? Das wird nicht schöner, meine Handschrift ist so grauslich. Und ja, mein Mann hat dann die Zettel vor 3 Wochen vorher geholt, wo mir Schreiben nur mit einem dicken Leuchtstift möglich war und in einer Schrift, wo der Buchstabe 3 cm Größe gehabt hat. Und dann, ja, dann weißt du wieder, was sie in den letzten Wochen getan hat und was du schon geschafft hast. Und das ist dann schön.
Ein super Beispiel dazu, dass man sie selber viel zu, man ist oft viel zu streng zu sich selber und man sieht diese kleinen Erfolge dann oft nicht und umso wichtiger, wenn du ein gutes Umfeld hast bei dir, dass die da dann dezent und nett mit einem kleinen, dezenten, liebevollen Arschtritt darauf hinweisen und sagt, heißt Leute, jetzt schau mal, was du schon eigentlich alles geschafft hast. Ja.
Genau, genau.
Und liebe Leute, was ich euch auch sagen möchte, natürlich ist das jetzt von der Verena ein Beispiel, wo es wirklich gut funktioniert hat und wo sie ihren Weg gefunden hat. Nichtsdestotrotz bin weder ich noch die andere Verena jetzt quasi Ärztin und können da irgendwas sagen. Also das muss immer ein Arzt diagnostizieren und macht das immer nur in Begleitung, in einem guten Umfeld, in einem sicheren Umfeld. Aber weil wir jetzt beim Thema Ärzte sind, du hast ja auch gesagt, dass du hast ja wirklich einen super Arzt gehabt, der das super unterstützt hat. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht immer, wenn man so außerschulmedizinisch was tut, nicht immer auf Akzeptanz trifft, beziehungsweise wahrscheinlich sogar eher auf Skepsis und was machst denn du da für einen Scheiß vielleicht sogar?
Also jetzt so eben mein Neurologe und die im Krankenhaus, die waren wie dann wirklich den Termin für den Medikamentenstart, also das zweite Medikament dann wirklich abgesagt habe, die waren voll nett, also da hat es nichts gegeben, dass sie mir jetzt irgendwie noch überzeugen hätten wollen oder überreden hätten wollen und dass mir irgendwer abbringen hätte wollen jetzt von dem Weg, den ich eingeschlagen bin. Aber es hat sich auch jetzt nicht sonderlich interessiert, was das ist, was ich da tue und wie und was genau. Ja, das Umfeld, das ist auch so eine Sache. Also mein Umfeld war, glaube ich, zum Teil sehr skeptisch. Ich habe aber am Anfang auch nicht klar erklären können, wieso, weshalb und warum das jetzt funktionieren könnte. Ich habe ja selber erst damit begonnen, das dann zu lernen. Und am Anfang habe ich dann nicht viel erklären können. Also da war ich einfach mehr im Vertrauen, dass das funktioniert. Aber es ist akzeptiert worden. Und sie haben mir wirklich geschaut, wenn mir wer was gekocht hat, dass das jetzt dem entspricht, wie ich es gern haben möchte. Mein Umfeld hat ja dann auch mitgekriegt, wie sich meine Lage verbessert, wie sich meine Symptome verbessern, wie ich mich erhole und was ich nach und nach wieder tun kann. Und akzeptiert haben sie sicher leichter, dass ich jetzt zum Beispiel unter Anführungsstrichen anders esse, als es mir schlecht gegangen ist, wie die Symptome weniger geworden sind oder dann gar weg geworden. War irgendwie die Erwartung da, jetzt tun wir ja wieder so weiter. Jetzt ist ja wieder normal, so wie vor der Diagnose. Und für mich ist es aber so, das geht einfach nicht mehr. Das kann ich einfach nicht mehr tun. Ich habe mittlerweile eben mich so viel beschäftigt und so viel gelernt über den Körper, dass es dem Körper gegenüber sowas von fahrlässig war, das wieder so zu praktizieren wie vor der Diagnose. Und wenn ich ganz logisch natürlich nachdenke, hat mich das davor ja mitunter auch krank gemacht. Und darum geht das einfach nicht mehr.
Und da möchte ich auch noch sagen, seid so offen und seid so fair, wenn ihr, also auch natürlich, wenn ihr betroffen seid oder wenn ihr Menschen kennt, die betroffen sein. Jeder muss sich da seine eigene Meinung bilden. Ja, es mag sein, dass das nicht für jeden was ist, aber jeder muss sich da selber durchkämpfen, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber jeder muss schauen und seinen eigenen Weg finden, was passt und was nicht passt. Ja. Oder ob er mit sowas kann oder nicht. Jetzt möchte ich zu meinen Themen kommen quasi, weil ich habe ja am Anfang schon gesagt, natürlich hat das Thema Intimität, Sexualität auch was damit zu tun, weil natürlich kann so eine Diagnose in der Beziehung was verändern. Verena, wie war das bei euch, bei dir, wie du die Diagnose gekriegt hast? Wie war das für deinen Partner, für den Mann? So, habt ihr, also A, wie war das und B, hat euch das dann eher zusammengeschweißt? War das schon ein Kampf am Anfang? Wie war das bei euch in der Beziehung?
Also es war jetzt ja nicht nur für mich ein Schock und hat mir jetzt die Diagnose hat mir jetzt den Boden unter die Füße gerissen. Natürlich ihm jetzt auch, weil es hat sich ja nicht nur mein Leben verändert, sondern natürlich auch sein Leben hat sich einmal komplett umgedreht. Nach die zwei Schübe und die extrem ausgeprägten Symptome hat sich halt das meiste nur um mich gedreht. Ja. Und ich muss mir schon eingestehen oder darf ich mir selber zuschreiben, dass ich in den ganzen Phasen, durch die ich da gegangen bin, ja, ich sicher ab und an nicht die, drücken wir es einmal ganz harmlos aus, gemütlichste Partnerin war für ihn. Aber egal wie ich drauf war, ob ich einen guten Tag gehabt habe oder nicht, er war immer zu 100% für mich da und ich habe mich immer verlassen können. Und ja, er hat immer ein offenes Ohr gehabt. Und wenn es nur ein stundenlanges im Arm halten war, weil es mir an dem Tag halt einfach nur zum Rennen war.
Ja.
Und am Ende des Tages oder am Ende der Geschichte jetzt hat uns das sicher noch mehr miteinander verbunden und zusammengeschweißt. Und das ist einfach was, für was ich unglaublich dankbar bin und mir auch irgendwie zeigt, was eine Beziehung aushalten kann und wie besonders das auch ist in unserem Fall.
Super schön. Ich habe alles gehört und ich habe alles aufgenommen, aber ich bin bei der stundenlangen Umarmung hängen geblieben, weil es super, super schön war. Also richt deinem Mann aus, er hat alles richtig gemacht. Ich möchte auch noch fragen, natürlich kann es sein oder kann ich mir vorstellen, dass ja bei der Diagnose, wenn man dann weiterspinnt und wenn man dann so, wie soll ich sagen, Klischee und alles, was dann so einhergeht, natürlich sofort die schlimmsten Bilder im Kopf hat und dass man dann so an dieses, oh mein Gott, ich möchte meinen Partner nur auf keinen Fall zur Last fallen, dass das dann so daherkommt. Mhm. Wie war das bei euch? Habt ihr viel darüber geredet? Habt ihr da über die einzelnen Bedürfnisse, vor allem wahrscheinlich schätze ich mal deine Bedürfnisse, aber es ist ja auch so, dass die Angehörigen dann doch auch immer betroffen sind, logischerweise. Also man darf das nicht, man darf Angehörige nie unter den Teppich kehren, weil die voll, voll wichtig sind. Wie war das bei euch?
Boah, das mit dem, ich will überhaupt niemanden zur Last fallen, sei es jetzt der Mann oder auch, das haben sie ja die Eltern, die Schwiegereltern da super eingebracht, also ohne die wäre es auch nicht gegangen damals. Eben durch die Ausgeprägtheit der Symptome, ich war unweigerlich auf Hilfe angewiesen, ja. Und ich jetzt als doch sehr selbstständige Frau habe um Gottes Willen bloß niemanden zur Last fallen wollen, ja. Die größte Motivation oder eine der größten Motivationen für mich war eben auch, diese Selbstständigkeit wieder zurückzugewinnen. Und ja, auch wenn ich durch das Ganze lernen habe dürfen, ich muss nicht alles allein stemmen, ja. Und das jetzt nicht nur auf die Krankheit bezogen. Ich darf um Hilfe fragen. Ich darf Hilfe einfordern. Ich darf Hilfe annehmen. Und das war ja ein ziemlicher Lernprozess. Aber wichtiger und wertvoller. Und weil du die Beziehung angesprochen hast, wir haben durch das Ganze sicher gelernt, besser aufeinander einzugehen. Ja, wenn du sagst, die Befindlichkeiten und die Bedürfnisse vom anderen einfach zu berücksichtigen oder rücksichtsvoller und verständnisvoller dort zu sein. Und ja, das ist schon ein wichtiger Part. Und wir waren jetzt, das muss man auch sagen, sicher nie die großen Redner, gerade jetzt, was eben solche Dinge von Gefühlen und so weiter betrifft. Aber in der damaligen Situation waren wir einfach dazu gezwungen, uns auszutauschen und drüber zu reden. Und da haben wir, ja, das hat sicher Übung gebracht. Also es hat nicht so von, okay, dann reden wir heute jetzt einmal drüber und das hat gleich geklappt. Nein, es hat Übung gebraucht und da hat jeder ein bisschen über seine Schatten springen müssen und dürfen. Aber ja, das hat halt auch wieder Wachstum mit sich gebracht und Weiterentwicklung. Jetzt als Paar, ja, aber jeder für sich. Und ja, kommt auch dazu bei, dass man einfach näher zusammenwächst. Hat das bei uns mit sich gebracht.
Es klingt jetzt deppert, wenn ich sage, die Krankheit hat was Positives gebracht, aber schon viele, viele positive Lernprozesse gestartet, oder?
Auf jeden Fall, sehr viele. Das ist auch oft was, wo, ja, ich verstehe, wenn du sagst, das klingt jetzt vielleicht blöd. Ich sage oft auch, ich bin fast dankbar, dass die MS so gekommen ist, weil so haben sich so viele Dinge im Leben einfach zum Positiven verändert. Wir haben eben, wie gesagt, uns so weiterentwickeln können und so wachsen können. Und ja, und von dem her hat es auf jeden Fall seine guten Zeiten auch, unter Anführungsstrichen. Was man im ersten Moment nicht sehen kann. Absolut nicht.
Ja, ich glaube, im ersten Moment ist man gar nicht in der Lage, irgendwas Positives an so einer Diagnose zu erkennen. Aber ich bin auch der Meinung, dass alles, und das klingt vielleicht abgedroschen und platt, aber was auch immer, und trotzdem bin ich ganz fest davon überzeugt, und da kann einer daherkommen, wer will, ist mir wurscht, dass alles, was einem so im Leben passiert, daran ist immer was, und wenn es noch so winzig klein ist, es wird einen positiven Effekt geben. Auch wenn ich es im ersten Moment vielleicht nicht sehen kann und auch nicht sehen will, bin ich davon überzeugt, dass es nach einer gewissen Zeit doch ersichtlich wird.
Da bin ich zu 100% bei dir.
Wenn wir über das Thema Sexualität und Intimität sprechen, jetzt kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass das in den Hintergrund rückt, währenddessen man Symptome hat, währenddessen man Schmerzen hat. Und dann haben wir anfangs gesprochen, natürlich, da geht es um Kreativität, sich anders kennenzulernen, Intimität anders neu zu entdecken, vielleicht auch ein Stück weit zu lernen, eh klar. Was hat es bei euch in der Intimität verändert? Was hat sie verändert? Hat sie die Nähe vielleicht geändert? Das ist ja, wir wissen alle, Sex ist nicht Sex und Sexualität ist für jeden was ganz was anderes. Das ist so individuell wie nur irgendwie was. Wie war das bei euch?
Naja, dadurch, dass ich jetzt ja schon ein bisschen von den Symptomen erzählt habe, wisst ihr schon, dass es halt da Einschränkungen gab. Das halt, weil meine rechte Körperhälfte ich ja so nicht wirklich bewegen habe können. Und dadurch jetzt nicht die mobilste, beweglichste und aktivste Person war und halt, ja, daher sehr eingeschränkt war. Und ja, das war mitunter, glaube ich, das größte Hindernis. So wie du anfänglich gesagt hast, so wie man halt vielleicht immer down hat, geht halt jetzt nicht mehr. Ja? Und ja, da darf man mit aus sehr kreativ werden und schauen, okay, wie kann trotzdem Intimität da sein, ja? Und ja, genau, das hat aber auch wieder ganz viel miteinander rein mitgebracht, ja? Was hat jeder von uns für Ideen, was für Vorstellungen? Und da war halt auch ein Austausch nötig, ja? Dass er jeder mal mit seinen Vorschläge überhaupt einmal ausruckt, ja, und einmal sagt, was er sich jetzt vorstellen könnte. Und da aber immer auch wieder mit auf einer rücksichtsvollen Art und Weise und auch verständnisvoll oder nicht wertend, wenn irgendeiner gesagt hat, nein, das möchte ich jetzt aber nicht oder das möchte ich vielleicht noch nicht. Ja, man lernt einfach noch besser auf sie einzugehen und lernt aber auch, dass er einfach sich im Arm liegen wunderschön sein kann und nicht das vorher beschriebene im Arm liegen, wo ich nur gewarnt habe. Also das kann ich jetzt nicht.
Ja.
Und für mich war so, oder für uns war es sicher was, was so interessant war, zu erfahren, was jetzt bei mir und so mit meinem Körper für Gefühle möglich sind, wenn der Kopf leer ist. Wenn da jetzt keine To-Do-Liste ist, die ständig aufpoppt, weil ich ja eigentlich keine gehabt habe. Ja? Weil ich ja nicht so viel tun habe können, wie sonst im Alltag, was mit Job, Haushalt, Garten, Einkaufen, Kochen, Wäsche, bla bla bla. Ja, einfach da mal auch zu erfahren, wie das ist, wenn der Kopf leer ist. Und was sie da für Dinge auftun können, also für Gefühle im Körper auftun können. Und von dem her einfach weiß ich, oder ein Learning, das ich da mitgenommen habe, dass das super wichtig ist, dass man schaut, dass man den Kopf frei kriegt, auf welche Art und Weise auch immer.
Und jetzt hat es die Verena auch gesagt, und das finde ich jetzt super witzig, dass die Verena sagt und ich die Verena das jetzt gleich nochmal wiederhole, obwohl ich es, glaube ich, gefühlt in jeder Podcast-Folge sage. Leute, ich weiß, ihr kennt es schon immer hören, ich sage es halt trotzdem nochmal, Kommunikation ist einfach voll, voll wichtig. Und die Verena hat es jetzt auch gesagt, natürlich muss man anfangs vor allem bei dem Thema vielleicht über seinen Schatten springen und sie trauen, über Dinge zu reden, die man vielleicht vorher nicht gesagt hat. Aber so gewisse Situationen erfordern halt einfach ein bisschen, dass ihr aus euch rauskommt. Es ist ja so dieses, was die Verena gesagt hat, dieses Kopf frei kriegen. Das ist ja auch im Sexokorporell nach der Methode, nach der ich arbeite, voll wichtig, dass diese vier Bubbles, also unter anderem ist eben der Kopf, alles, was im Kopf ist, an Glaubenssätzen, an Wissen etc., dass das beim Sex dann so dieses, wo ganz viel fühlen, ganz viel spüren, ganz viel wahrnehmen ist, dass der dann runterfahren sollte. Und ja, klar, das kann man nicht immer unter Satz, nein, sparen die, hilft nicht, ja, das meine ich damit nicht. Was ich aber sagen will, ist, dass man das lernen kann. Sexualität, Sex, das kann man lernen und das ist voll wichtig. Ihr müsst euch nur trauen und ihr müsst erkennen, dass ihr was verändern wollt. Verena, jetzt muss ich dich noch fragen, was war denn so, was würdest du sagen bei dem Thema eben Sexualität, Intimität, was war so für dich die richtig arge, positive Überraschung im Vergleich zu vorher, was vorher vielleicht nicht da war?
Ja, wie vorher schon beschrieben, eben, dass, wie das ist, wenn der Kopf leer ist. Wie sich das aufhören kann, wenn der Kopf leer ist. Wenn der Kopf nicht ständig für Ablenkung sorgt und die irgendein Gedanke vom aktuellen Tun ablenkt und die an irgendwas anderes denken lässt. Auf jeden Fall.
Jetzt würde ich natürlich auch noch gern wissen von dir, was hilft dir, jetzt wissen wir natürlich, dass du es eine Spur weit anders machst, wie einfach nur der Schulmedizin zu gehorchen, klingt jetzt strenger, weil wisst ihr, was ich meine? Was hilft dir aber im Alltag am meisten?
Im Alltag hilft mir jetzt am meisten, dass ich einfach weiß, was mein Körper alles schaffen kann und was er schon geschafft hat. Und das gibt mir irgendwie so Zuversicht und Gewissheit, dass einfach alles möglich ist. Weil, hätte mir das vor 7 Jahren erzählt, hätte ich das niemals geglaubt, dass der Körper sowas schaffen kann, wie meiner da zustande gebracht hat. Und ja, und wenn man halt so ein Ziel vor Augen hat, das man wirklich erreichen will, und wenn man bereit dafür ist, loszugehen, dass es möglich ist. Oder die Gedanken, die helfen mir schon immer. Egal in welcher Situation, nicht nur auf die Krankheit oder auf Krankheit bezogen.
Das klingt so noch, dass du sagen würdest, dass es schon wichtig ist, wie die eigene mentale, gedankliche, wie auch immer ihr das nennen wollt, da draußen, Einstellung, dass das schon wichtig ist, oder?
Ja, voll, voll. Also für mich war es extrem wichtig und unverzichtbar, dass ich mich einfach mit meiner mentalen Einstellung beschäftigt habe und an der gearbeitet habe, in der positive Richtung. Natürlich versteht sie, dass ich mir einfach mal zuallererst bewusst worden bin über mein Denken, über mein Handeln, über mein Fühlen, mein Wahrnehmen und ja, eine Bewusstheit auch für seinen Körper zu erschaffen. Und dann ist es mir halt in weiterer Folge möglich gewesen, dass ich einen Perspektivenwechsel oder dass ich mir an einem Perspektivenwechsel Raum machen habe können und den dann erschaffen habe können. Ja, was wiederum für einfach eine verbesserte Selbstwirksamkeit auf körperlicher, emotionaler und geistiger Ebene beitragen hat. Und ja, das habe ich selber erfahren dürfen, wie wichtig das ist. Und ich habe es aber dann erklärt, weil ich habe 2020 dann die Ausbildung zum Mentaltrainer gemacht und da sind die Dinge auch alle Thema und da hat es dann auch alles irgendwie einen Namen für mich gekriegt und ich habe das besser greifen können.
Jetzt sind wir schon fast am Ende, aber zwei Fragen habe ich noch an die Verena. Und zwar, was würdest du Betroffenen jetzt sagen wollen, die vielleicht die Diagnose gekriegt haben, erst vor kurzem gekriegt haben oder auch schon länger gekriegt haben, ist in Wahrheit ziemlich egal.
Dass es nur eine Diagnose ist und jetzt nicht dein Leben oder dein Leben sein muss. Dass es zwar jetzt, und das hast du vorher schon angesprochen, eben einen Sinn hat, warum die Diagnose jetzt in dein Leben gekommen ist, aber dass es nicht heißt, dass sie für immer bleiben muss. Und ich habe da so ein Zitat von einem deutschen Mediziner, dem Dr. Ebo Rau. Das Zitat lautet: Es ist nicht das Schicksal, sondern wie man damit umgeht. Und das finde ich einen sehr schönen Satz, weil ja, es ist tatsächlich das. Und das macht eben auch so einen gedanklichen Switch. Oder da kann man einen gedanklichen Switch vornehmen. Will ich mich weiterhin in der Opferhaltung, jetzt unter Anführungsstrichen, bleiben und das Opfer der MS sein oder will ich aktiv was dagegen tun? Und da gibt es Möglichkeiten, die man aktiv machen kann.
Ein super schöner Satz, lasst euch auch gesagt sein, das mag vielleicht nicht gleich am Anfang so funktionieren und das mag vielleicht auch am Anfang schwierig sein und das kann sich jetzt die ein oder andere denken, naja, es hat Stepper, das habt ihr leicht. Leicht reden, die eine hat es gut hinter ihr sich gebracht, wie auch immer, und die andere hat es gar nicht. Aber nichtsdestotrotz, das ist schon möglich mit einem Stück weit Abstand. Und ich glaube, das kann die Verena als Betroffene definitiv, hat sie die Erlaubnis, das so sagen zu können.
Und ich habe sehr oft eben auch den Satz gehört, damals in meiner kritischen Phase, wo die Leute zu mir gesagt haben, das wird alles wieder gut, alles wird wieder gut. Und die haben mir so oft gedacht, geh so ein Scheiß, was soll da wieder gut werden? Das ist richtig beschissen gerade. So ist es aber nicht ausgegangen, so ist die Geschichte nicht ausgegangen, wie ihr jetzt wisst. Es ist gut geworden.
Das war ein super schönes Beispiel, weil wie die Verena jetzt gesagt hat, jetzt habt ihr es gehört, ja, die Verena hat das am Anfang genauso gehabt, ja. Wenn einer daherkommt und sagt, das wird wieder, das schaffst du, das wird schon, das brauche ich in dem Moment vielleicht nicht hören, das kann ich vielleicht in dem Moment hören, nicht hören. Das ist einfach scheiße, das will ich nicht, ja. Es ist nicht ihre Geschichte gewesen, es ist nicht End of Story gewesen. Nachdem ja mein Motto ist, dass Mut jedem steht, möchte ich jetzt noch zum Abschluss von dir wissen, was Mut für dich bedeutet.
Kann ich damit einen ganz kurzen Satz beantworten? Die Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen.
Liebe Verena, ich danke dir, dass du dich meinen Fragen gestellt hast und gestern in meinem Podcast warst. Ich habe Ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich werde vorab fragen. Ich habe wieder nicht gefragt, egal. Aber ich gehe davon aus, dass die Verena auch nichts dagegen hat. Wenn ihr Fragen habt zu dem ganzen Thema, ich werde euch der Verena ihr Profil verlinken. Und wenn ihr Fragen habt, egal zu welchem Thema, ihr könnt euch an mich wenden. Ich versuche es zu beantworten, beziehungsweise wenn es um dieses spezifische Thema geht, werde ich es weiterleiten an die Verena, beziehungsweise ihr könnt die Verena direkt anschreiben. Das war es jetzt auch schon von meiner Seite. Jetzt sage ich gar noch die andere Verena. Hat die Verena noch irgendein Abschlussstatement?
Nein. Vielen lieben Dank, Verena, dass ich zu Gast bei dir sein durfte und ja, einen Teil meiner Geschichte erzählen habe dürfen. Und ich erzähle es wirklich gern, weil ich immer denke, irgendjemand anders, und wenn es nur eine Person ist, kann sich da vielleicht was mitnehmen und der hilft es und die kommt damit weiter. Das wünschen wir einfach. Und daher danke für diese Möglichkeit.
Und das waren jetzt super schöne Abschlussworte. Danke, liebe Verena. Und damit bleibt mir jetzt da gar nichts mehr zu sagen, außer ich wünsche euch wie immer einen super schönen Tag und pfiat euch bis zum nächsten Mal.